Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Und da geht das auch schon los hier. Wir starten eine neue Runde Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Ihr seid dabei, wir sind's auch. Ich bin Tanina, grüße euch.
Viele Grüße auch von mir, hier ist Peter.
Dann macht's euch jetzt schön gemütlich oder joggt weiter oder achtet weiter auf den Straßenverkehr, falls ihr im Auto unterwegs seid. Hier ist unser neuer Fall für euch. Da lernt ihr mit uns Simona kennen. Simona hat gerade in einer riesigen Sause ihren 50. Geburtstag gefeiert. Und bei ihr kann man wirklich behaupten, 50 ist das neue 30, denn Simona sieht einfach top aus. Die Gene meinen es sehr gut mit ihr, aber sie tut auch viel für sich und ihre Gesundheit. Seit vielen Jahren tanzt sie in einer Frauengruppe. Hier und da schiebt sie ein paar Trainingseinheiten im Gym ein. Und im Sommer gehört sie zu den Ersten, die sich eine Dauerkarte fürs Freibad kauft. Dann sieht man sie auch fast jeden Morgen ihre Bahnen ziehen, bevor sie anschließend zur Arbeit radelt. Und ihren Job würde sie gegen keinen anderen auf der Welt eintauschen. Simona arbeitet als Pflegerin in einem Zoo. Gesundheitlich hat sie noch nie irgendetwas Schlimmeres gehabt. Im Krankenhaus war sie nur einmal als Kind, als sie sich beim Toben das Handgelenk gebrochen hat. An einem Morgen im August, Simona ist gerade wieder 10 Bahnen im Freibad geschwommen. Sie steht unter der Dusche und sieht, wie eine andere Schwimmerin neben ihr sich die Brust abtastet. Die beiden Frauen kommen locker ins Gespräch. Simona erfährt, dass die andere Frau eine Brustkrebserkrankung hinter sich hat und sich seitdem regelmäßig nach Knoten abtastet. Das sei vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sie mache das wie das Zähneputzen auch täglich. Das gehört einfach dazu, sagt sie. Die Frauen quatschen noch ein bisschen und dann macht sich Simona auf den Weg zur Arbeit. Das Gespräch mit der anderen Schwimmerin geistert ihr aber den ganzen Tag durch den Kopf. Und als sie abends zu Hause ankommt, tastet auch sie ihre Brüste ab. Und tatsächlich, in der rechten Brust spürt sie etwas, eine Verhärtung. An der Stelle würde ich als Außenstehende jetzt sagen, ja, natürlich spürt sie jetzt da einen Knoten. Wenn man sich damit den Tag über gedanklich beschäftigt, dann meint man ja wirklich, dass da was ist. Aber einen Termin beim Frauenarzt würde ich auch auf jeden Fall sofort machen, denn Brustkrebs kommt nun mal sehr häufig vor, Peter. Du kannst uns das gerade mal bitte einordnen.
Ja, das mache ich gerne. Also 30% aller Krebsfälle bei Frauen ist der Brustkrebs und damit die häufigste Krebserkrankung. Aktuell muss man von ungefähr 70.000 neuen Brustkrebserkrankungen im Jahr ausgehen. Dann erhält die Frau leider die Diagnose Mammakarzinom. Zusätzlich werden jedes Jahr etwa 6.000 Vorstufen von Brustkrebs gefunden und derzeit erkrankt eine von 8 Frauen im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs, also eine sehr, sehr hohe Zahl. Dabei steigt das Risiko natürlich mit zunehmendem Alter. Jüngere Frauen sind nur selten betroffen. Erst ab dem 40. und besonders ab dem 50. Lebensjahr erhöht sich das Risiko, um dann ab dem 70. Lebensjahr wieder abzusinken. Aber das soll nicht heißen, dass auch jüngere Frauen, wir hatten ja einmal über den Fall der 21-Jährigen berichtet, die an Brustkrebs erkrankt ist, nicht auch Gefahr laufen, an Krebs zu erkranken, insbesondere Brustkrebs. Also wir haben auch einige Mandantinnen, die unter 30 sind und an Brustkrebs erkrankt sind.
Ja, also man kann es wirklich in keinem Alter ausschließen. Was mich daran jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht ist, dass das ab einem höheren Alter, das heißt jetzt 70, 75, wieder abnimmt. Ich dachte, dass das Risiko konstant hoch bleibt, aber es nimmt ja wieder ab. Also ich würde mir das jetzt dadurch erklären, dass das Zellwachstum ja auch nachlässt im Alter.
Ja, und die wachsen ja auch nicht mehr so schnell, ne? Also junge Frauen, die betroffen sind, da ist der Krebs häufig oder der Tumor schnell wachsender, aggressiver und es gibt viele Menschen, die jenseits der 70, der 80 sind, jetzt nicht nur Frauen, auch Männer, die an Krebs erkrankt sind, die nicht an dem Krebs versterben, sondern an anderen Ursachen. Also das ist gar nicht so selten, weil der sich dann einfach nicht mehr so entwickelt, die Krebszelle, wie bei einem jungen Menschen.
Okay, wenn wir jetzt hier schon alles ungeschönt ehrlich auf den Tisch packen, dann lass uns doch gerade bitte auch nochmal über Heilungschancen sprechen.
Ja, das gilt eigentlich für alle Krebsarten. Je früher der Krebs entdeckt wird, umso besser kann man ihn behandeln und letztendlich heilen. Das gilt, wie gesagt, für alle Krebsarten. Darum ist es wichtig, Anzeichen und Warnsignale, die auf Brustkrebs hinweisen können, zu kennen und dann auch ernst zu nehmen und weitergehende Untersuchungen in die Wege leiten zu lassen. Am bekanntesten ist sicherlich, dass ein Knoten ertastet wird. Du wirst uns sicherlich noch andere Symptome nennen, die auf Brustkrebs hinweisen können, Tanina. Auch wenn in den meisten Fällen, das will ich an dieser Stelle explizit sagen, eine harmlose Ursache dahinter steckt, sollten Frauen beim Auftreten dieser Beschwerden oder Symptome oder Veränderungen immer ihren Arzt, ihre Ärztin aufsuchen, um einfach abzuklären, ob es sich wirklich um eine schwerwiegendere Erkrankung handelt oder nicht. Und weitere Anzeichen, die für Brustkrebs sprechen könnten, ich bleibe direkt beim Konjunktiv, Tanina, was kannst du uns dazu noch sagen?
Ja, ich habe ja noch einige Punkte und da bleibe ich bei deinem Konjunktiv, Peter. Das kann ein Hinweis sein auf Brustkrebs, muss aber nicht. Zum Beispiel kann die Brust eine veränderte Form aufzeigen oder eine veränderte Größe, das kann ein Hinweis sein. Über Verhärtung und Knoten haben wir schon gesprochen, in der Brust, aber auch in der Achselhöhle. Wenn der Arm gehoben wird, dann verformt sich vielleicht eine Brust anders als die andere. Auch das kann ein Indiz sein. Oder auch die Brust zieht sich an einer Stelle ein. Also das ist dann die sogenannte Orangenhaut oder schwillt an. Auch an einer Brustwarze kann man mögliche Faktoren erkennen für Brustkrebs, wenn sich nämlich die Brustwarze einzieht oder es gibt Veränderungen an der Brustwarze oder die Brustwarze sondert sogar eine Flüssigkeit ab. Das kann auch eine blutige Flüssigkeit sein. Eine Brust zieht, schmerzt, schwillt an. Auch das kann ein Indiz sein. Ist natürlich schwierig, das zu unterscheiden, weil in der Schwangerschaft, da schwillen Brüste auch an oder auch wenn man die Menstruation hat, auch da spannen Brüste. Das ist in dem Fall natürlich dann völlig normal und das muss ja dann kein Indiz auf eine Krebserkrankung sein. Aber guter Rat ist auf jeden Fall, geht los, geht zum Frauenarzt und lasst euch lieber einmal mehr als einmal zu wenig untersuchen. So, und dann sollte das natürlich eine fähige Ärztin, Frauenärztin oder ein guter Frauenarzt sein. Das setzen wir einfach mal voraus. An dieser Stelle habe ich nämlich mal so einen kleinen Exkurs, nämlich eine Geschichte, die mir passiert ist. Mein Frauenarzt war vor ein paar Jahren im Urlaub. Ich wollte mich aber vor meinem Urlaub noch einmal kurz durchchecken lassen. Bin dann zur Urlaubsvertretung gegangen, das war eine Frauenärztin, also die kannte ich wirklich gar nicht. Das ging auch alles da so relativ schnell, Untersuchung, und als wir fertig waren, habe ich gefragt, ob sie mir denn vielleicht einmal nochmal die Brust abtasten könnte. Und das Gesicht hättet ihr immer sehen sollen. Also das war Langeweile auf zwei Beinen. Da hatte die überhaupt keinen Bock drauf. Die hat auch meine Brust nicht abgetastet, sondern hat mir stattdessen so einen DIN-A4-Zettel in die Hand gegeben. Da waren so Comiczeichnungen drauf von einer Frau, die ihre Brust abtastet. Drei Worte Text und mit dieser Zeichnung hat die mich dann nach Hause geschickt. Also normalerweise mache ich meinen Mund auf, aber da war ich war absolut sprachlos. Ich habe auch gedacht, also von der möchte ich mir jetzt auch die Brust nicht abtasten lassen. Unfassbar. Ja, zwei Wochen später hatte ich dann einen Termin bei meinem regulären, festen Frauenarzt. Ich habe ihm die Geschichte erzählt, der konnte es überhaupt nicht glauben. Und natürlich hat er erstmal in aller Ruhe meine Brust abgetastet. Nach Knötchen oder Auffälligkeiten. Also das ist wirklich so eine Nummer, also mit sowas solltet ihr euch nicht abspeisen lassen, dass einem eine Frauenarzt oder eine Frauenärztin in dem Fall einen Zettel in die Hand drückt, wo drauf steht. Also das kann ich auch googeln. Dafür brauche ich meine Fachärztin und meinen Facharzt nicht.
Ja, das ist völlig unverständlich. Also keine Lust abzutasten, das habe ich so auch noch nie gehört.
Ja, ich auch nicht. Und ich habe natürlich mit meinen Freundinnen drüber gesprochen und die haben auch gesagt, also sowas hätten sie noch nie erlebt. Also dann gehen wir jetzt mal davon aus, dass das wirklich eine ganz, ganz große Ausnahme war.
Ja, mir fehlen da auch die Worte, wenn ich sowas höre. Also keine Lust abzutasten in dem Wissen, was man alles entdecken kann und was das für Folgen haben kann, wenn man es nicht entdeckt. Das ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Ne? Also kein Arzt, keine Ärztin sollte mit "Ich habe keine Lust" an solche Aufgaben herangehen.
Ja, ich denke, da sind wir uns wirklich alle einig. Kommen wir zurück zum Fall von Simona. Simona sucht ihre langjährige Frauenärztin auf, nachdem sie ja in einer Brust einen Knubbel ertastet hat. Und auch die Ärztin ertastet diese Verhärtung in Simonas Brust und überweist sie in ein Mama-Zentrum, also in eine Klinik für Brustkrebs. Warum heißt das Mamazentrum oder Brustkrebs auch Mamakarzinom? Ist ganz einfach erklärt, kommt aus dem Lateinischen. Mama ist einfach die Brust. So, und wie wir schon gehört haben, ist der Brusttumor der häufigste, der bei Frauen vorkommt.
Männer erkranken auch an Brustkrebs, aber ganz, ganz selten. Aber bei Frauen ist es auf Platz 1 der Krebserkrankungen.
So, wir sind jetzt wieder gedanklich bei Simona in der Klinik. Dort wird eine Mamasonographie, also ein Ultraschall der Brust gemacht. Da sich der Verdacht auf eine vergrößerte Drüse bestätigt, wird anschließend noch eine Stanzbiopsie durchgeführt. Das bedeutet, der Arzt oder die Ärztin schießt mit einer speziellen Biopsiepistole über eine Führungskanüle eine Biopsienadel in das Brustgewebe und stanzt dann dort mehrere kleine Gewebeproben heraus, die natürlich im Labor untersucht werden müssen. Das dauert immer ein paar Tage und wer von euch sowas schon mal mitgemacht hat, auf ein Ergebnis gewartet hat, nervös war, aufgeregt war, weil es vielleicht auch eine schlechte Nachricht bringen könnte, der weiß, dass das eine ganz fürchterliche Zeit ist. Also man kann nichts machen, man kann nur warten und versuchen, irgendwie da seine Gedanken zu sortieren. Nach einigen Tagen bekommt Simona dann ihr Laborergebnis und es ist leider nicht gut. Der Knoten in ihrer Brust ist bösartig. Simona ist an Brustkrebs erkrankt. Und dann geht das Behandlungsszenario auch schon direkt los. Es werden zahlreiche weitere Untersuchungen gemacht, wie beispielsweise Ultraschall, Mammographie. 6 Wochen später erfolgt dann die Operation zur Entfernung des bösartigen Tumors. Und nach der Operation bekommt Simona 2 gute Nachrichten, die in Summe aber doch eher eine schlechte Nachricht sind. Ich weiß gar nicht, wie ich euch das anders beschreiben soll. Es sieht so aus, der Brustkrebs ist erfolgreich entfernt. Gute Nachricht. Und die anschließende Untersuchung bringt ein sehr überraschendes Ergebnis. Das entfernte Gewebe aus Simonas Brust enthält nichts, aber auch gar nichts Bösartiges, keine Krebszellen. Zur Sicherheit wird auch noch eine DNA-Untersuchung gemacht und auch die bestätigt dieses Ergebnis. Simona hat keinen Krebs. Für diese gesamte Diagnostik musste Simona, um eine Chemotherapie zu umgehen, eine 12-wöchige Hormontherapie machen, die natürlich nicht nötig gewesen wäre. In einer weiteren Operation, die auch nicht nötig gewesen wäre, wurde die betroffene Brust der gesunden Brust angeglichen. Diese ganze Nummer, alles, was bis hierhin passiert ist, ist für Simona absolut psychisch belastend. Das bedarf keiner weiteren Erklärung. Also sie hat wirklich eine Achterbahn der Gefühle jetzt hinter sich. Hat sie jetzt Krebs oder hat sie jetzt keinen? Peter, wie konnte es denn zu dieser katastrophalen Falschmitteilung kommen?
Ja, letztendlich lässt sich das ganz einfach erklären. Es ist schlichtweg zu einer Verwechslung der Gewebeproben nach der Stanzbiopsie gekommen. Simona hatte das Ergebnis der Laboruntersuchung einer anderen Patientin erhalten.
Das ist diese Horrorvorstellung, die ich immer habe, dass meine Ergebnisse verwechselt wurden. Wie oft kommt denn sowas vor? Also wie oft landet sowas denn bei dir in der Kanzlei?
Das kommt relativ selten vor. Und naja, es gibt 2 Konstellationen. Also es wird dann problematisch, wenn man dann eine Diagnose erhält einer Patientin, die einen bösartigen Tumor vorzuweisen hat. Und man selber eigentlich quasi gesund ist. Oder man bekommt die Diagnose, es ist alles gut, einer Patientin, die an Brustkrebs erkrankt ist. Und es wird weiter nichts unternommen, obwohl man vielleicht selber entsprechend erkrankt ist. Also jeweils Horrorszenarien.
Ja, im Fall von Simona könnte man natürlich jetzt sagen, sie hat eine bessere Variante dieses Falls erwischt. Sie denkt, sie hat eine Krebserkrankung oder stellt sich heraus, sie hat gar keine. Blöderweise hat sie aber jetzt diese ganzen Maßnahmen, Behandlungen, Untersuchungen schon durchlaufen und Operationen, die natürlich völlig überflüssig gewesen wären, wie wir gesagt haben. Ist denn sowas nicht eine total deutliche und einfache juristische Geschichte für euch, wenn nachgewiesen ist, die Ergebnisse sind verwechselt worden? Also dir müsste man ja eigentlich schon Schmerzensgeld auf dem Silbertablett anbieten.
Ja, im Grunde ist das schon ein einfacher und evidenter Fall, aber hier ist es gänzlich anders. Wir haben nämlich hier mit 2 medizinischen Institutionen zu tun. Einmal der radiologischen Praxis, in der die Stanzbiopsie vorgenommen worden ist, und zum anderen dem Institut für Pathologie, das dann die Gewebeprobe in der Folge ausgewertet hat. Verkürzt zusammengefasst ließen sich die Versicherer beider Institute dann später dahingehend ein, dass der jeweilige Versicherungsnehmer nur mit höchster Sorgfalt arbeitet, alles unternimmt, damit keine Verwechslungen vorkommen und eigentlich alles richtig gemacht hat. Also beide Versicherer haben, ja, man kann schon sagen, mithin den schwarzen Peter dem jeweils anderen involvierten Institut zugeschoben. Eine ausrichtliche Einigung konnte daher nicht erzielt werden und dies trotz unter Hinweis auf eine wenig bekannte, aber sehr interessante Vorschrift des BGB, des Bürgerlichen Gesetzbuches, nämlich die des Paragraphen 830 Absatz 1 Satz 2. Also diese Vorschrift, die viele gar nicht kennen, auch von den Juristen nicht kennen, dient der Überwindung von Beweisschwierigkeiten eines Geschädigten, dessen Ersatzanspruch nicht daran scheitern soll, dass nicht mit Sicherheit festgestellt werden kann, wer von mehreren Beteiligten der eigentliche Schädiger gewesen ist. Das hört sich jetzt so ein Stück weit kompliziert an. Hier steht ja fest, dass die Probe verwechselt worden ist, entweder im Haus A oder im Haus B. Das ist gesichert. Simona kann nur nicht nachweisen, es ist im Haus A passiert oder es ist im Haus B passiert. Aber beide Verwechslungen könnten dazu führen, dass der Ersatzanspruch erfolgreich geltend gemacht werden kann. Und da es jetzt hier nicht mit Sicherheit festgestellt werden kann, bei wem das passiert ist, beim radiologischen Institut oder in der Pathologie, gibt es diese Vorschrift des BGB, die sagt, der Schädiger muss hier so gestellt werden, als wenn es nur einen Schädiger gibt, weil beide könnten es gewesen sein, er kann es nicht nachweisen. Und dann gibt es diese Beweiserleichterung. Und deswegen haften die quasi gemeinschaftlich.
Ja, Simona hat ja wirklich einiges durchgemacht. Was hat sie denn dann jetzt im Endeffekt davon gehabt? Also was konntet ihr für sie erkämpfen?
Ja, sie hatte die Beweiserleichterung nach dieser Vorschrift, die wir auch außergerichtlich den jeweiligen Versicherern quasi an die Hand gegeben haben. Aber die hielten die Vorschrift nicht für einschlägig. Darum mussten wir leider wieder vor Gericht ziehen und das Gericht hat diese Vorschrift aber für einschlägig angesehen und entsprechend die beiden Gegenseiten, wir hatten dann quasi beide verklagt, darauf hingewiesen und zu einem Vergleich, ich will nicht sagen gedrängt, aber doch herangeführt, man solle sich da nochmal klar machen, dass man hier aus gerichtlicher Seite darauf abstellen würde, dass diese Beweiserleichterung Simona zukommen wird. Und darum haben wir uns verglichen auf einen Betrag von 15.000 Euro, den sich die beiden Institute geteilt haben. Nicht genau 50-50, es war eine unterschiedliche Aufteilung, die haben untereinander auch nochmal verhandelt, aber die sind beide dann quasi bereit gewesen, einen Teil dieses Betrages von 15.000 Euro zu zahlen.
Also 15.000 kommt mir ehrlich gesagt bei diesem Ritt, den Simona da durchgemacht hat, ein bisschen wenig vor.
Ja, das könnte man auf den ersten Blick glauben und meinen, auf den zweiten aber auch. Also wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass psychische Erkrankungen bei uns in Deutschland, was die Schadensgeldzusprechung anbelangt oder was die Schmerzensgeldzusprechung anbelangt, sehr, sehr niedrig sind. Dass wir da noch wirklich Nachholbedarf haben gegenüber vielen anderen Ländern, dass das wirklich nicht so von der Schmerzensgeldseite so erfasst wird wie physische Erkrankungen, Verletzungen. Das ist einfach das Problem und man muss wissen, dass die Rechtsprechung bei Operationen, die unnütz durchgeführt werden, beispielsweise man verwechselt das linke mit dem rechten Knie, wird operiert, wird aufgemacht, wird festgestellt, ach, da ist gar nichts, macht wieder zu und begibt sich dann auf die richtige Seite. Also bei unnützen Operationen ist die Rechtsprechung auch sehr zurückhaltend, was die Schmerzensgelder anbelangt, wenn die ganze Operation folgenlos bleibt. Also die obergerichtliche Rechtsprechung, also der Oberlandesgerichte, ist in etwa in einem Korridor zwischen 2.500 und 3.500 Euro für eine Operation, die nicht indiziert war und die dann aber folgenlos geblieben ist. Das ist kein hoher Betrag, 2.500 bis 3.500 Euro, aber mehr gibt es in diesem Bereich gar nicht. Und da ist auch noch Nachholbedarf, was die Höhe der Ansprüche anbelangt. Aber da tun die Gerichte seit jeher schwer. Bei komplizierteren Operationen gibt es auch ein bisschen mehr, aber das ist so der Standard, ne? Knie verwechselt und die falsche Seite aufgemacht, Arthroskopie und das ist so die Größenordnung. Für mich deutlich zu niedrig, aber im Moment geht es in diese Richtung und ich hoffe, dass es so im Laufe der nächsten Jahre, vielleicht werden es auch Jahrzehnte, Anpassungen geben wird, dass dieser Betrag ansteigt und auch die psychische Belastung. Das kann sich ja jeder vorstellen, wie schwer es ist, wenn man eine Krebsdiagnose bekommt, die ganzen Behandlungen angeht und plötzlich heißt, ach, Pustekuchen, Sie hatten doch nichts, tut uns leid, wir haben Sie verwechselt. Also was das mit einem auch psychisch in der Folge macht, in den Jahren danach, das kann man sich, glaube ich, bildhaft vorstellen. Und gut, hier waren es jetzt mehr als diese 3.000 Euro. Sie hat ja auch ein paar Behandlungen mehr über sich ergehen lassen müssen. Aber ich als Richter hätte einen höheren Betrag als Vergleichsbetrag vorgeschlagen.
Weißt du, was ich mich an dieser Stelle jetzt frage? Was ist denn eigentlich mit der anderen Patientin? Also die hat es ja noch viel schlimmer erwischt. Ihr wurde ein Ergebnis mitgeteilt, sie sei krebsfrei und muss ja jetzt, nachdem diese ganze Geschichte bei Simona aufgeflogen ist, informiert worden sein, dass sie doch an Krebs erkrankt ist. Und jetzt ist ja auch schon Zeit vergangen. Hast du über diese Patientin, über diese Frau irgendeine Kenntnis?
Nein, die ist nicht bei uns gelandet. Ich weiß auch gar nicht, wie es der dann weiter ergangen ist, aber es ist ja dann an dem Tag bekannt geworden, auch für Sie, als die Verwechslung dann feststand. Aber wie es ihr bis dahin ergangen ist oder dann in der Folge ergangen ist, das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber ja, du hast völlig recht, der Fall ist deutlich dramatischer, weil man wertvolle Zeit verloren hat, ihr eine fach- und sachgerechte Behandlung zuteil werden zu lassen. Und da steht Simona, wenn man jetzt Pest mit Cholera vergleichen will, vielleicht doch ein bisschen besser da als die andere Dame. Ja, aber ich weiß nicht, wie es bei ihr weitergegangen ist. Ich weiß auch gar nicht, ob sie überhaupt rechtlich was unternommen hat. Keine Ahnung.
Ah, Peter, du mal mit deinen Verwechslungsfällen, die machen mich ganz mull. Ich erinnere mich ja auch noch an die tödliche Verwechslung, so hieß ja eine Folge von uns, da ist ja ein Medikament verwechselt worden. Jetzt hatten wir hier diese Ergebnisverwechslung, also für mich ist das wirklich, ich habe es vorhin schon mal gesagt, mein persönlicher Albtraum. Im vergangenen Jahr hatte ich auch so eine Geschichte, da habe ich bei einer Ärztin wirklich ein schlechtes Biopsieergebnis erwartet und hatte mich da jetzt wirklich tagelang auch drauf eingestellt und dann sitze ich bei ihr im Büro und sie sagt, machen wir es kurz und schmerzlos. Es ist alles OB, alles gut, wir haben da nichts. Und ich war jetzt so sehr drauf eingeschossen, hatte mich da so sehr drauf vorbereitet, dass ich hier von Worst Case ausgehen muss und dass da was ist, dass ich mit dieser Information in dem Augenblick total überfordert war. Und ich habe wirklich dreimal nachgefragt, sind Sie sicher, dass das nicht im Labor verwechselt wurde? Sie sagte, nein, Ihre Blutwerte passen auch zu all diesen Ergebnissen, das sind schon Sie. Ich habe nochmal gesagt, gucken Sie nochmal nach, wie sicher können wir uns denn da sein? Ja, bis ich geglaubt habe, dass wirklich alles in Ordnung ist, habe ich doch wirklich mehrfach nachgefragt.
Ja, die Fälle sind deutlich problematischer. Also wenn man am falschen Knie operiert wird, falsche Schulter oder was auch immer, falscher Lungenflügel, man bekommt das ja sofort Stantepede mit, zumindest wenn man wieder aufgewacht ist und sieht, oh, falsches Bein. Aber hier in den Fällen bekommt man das ja im Regelfall gar nicht mit. Man hat ja keinen Einblick in die Laboruntersuchung und kann schauen, ist das wirklich der richtige Patient. Ne? Den eigenen Körper kann man betrachten und weiß, okay, das war jetzt die falsche Seite. Aber hier in den Fällen kann man sich nur darauf verlassen, dass das alles richtig gemacht wird. Und es ist sicherlich so, also das wollen wir den Instituten nicht absprechen, dass die entsprechende Maßnahmen, Vorkehrungen ergriffen haben, dass es nicht zur Verwechslung kommen kann. Aber es kann, wo Menschen am Arbeiten sind, immer zu Fehlern kommen. Und hier war es jetzt schlichtweg auch so und es kam zu der Verwechslung und ja, mit dramatischen Folgen.
Und genau aus dem Grund ist der Fall von Simona wieder einer für unseren Podcast geworden. Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen, in Klammern oder Labore. Peter, danke, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast. Wir wünschen Simona natürlich alles Gute und natürlich auch der uns unbekannten Patientin, mit der die Daten vertauscht worden waren. Da hoffen wir natürlich auch, dass da alles gut gegangen ist. Wir haben noch einen kleinen Hinweis für euch. Das ist erstmal so ein erstes Häppchen, was wir euch so ein bisschen hinwerfen. Und zwar werden Peter und ich mit diesem Podcast umziehen. Da erklären wir euch aber beim nächsten Mal noch alles Weitere. Ihr werdet ihn auch ganz normal auf den Plattformen oder auf der Plattform hören können, die ihr jetzt gerade auch nutzt. Es gibt kleinere Veränderungen. Die wollen wir auf jeden Fall mit euch teilen. Das jetzt erstmal nur so als kleines Häppchen. Und dann sagen wir für heute erstmal Tschüss. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Vielleicht ein bisschen was dazugelernt oder für euch persönlich rausgezogen.
Ja, und dem schließe ich mich an und wir hören uns. Bis dahin. Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.